SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, es ist Sonntagmorgen. Wir sind hier im frisch verschneiten Berner Oberland im Landhaus Zahnen. Und ich begrüße euch ganz herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren, wo immer ihr uns auch zuhört. Hallo. Morgen miteinander. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Sie hat ein richtiges Heimspiel hier oben, die Bädli Küng. Sie ist hier Zahnen aufgewachsen, in einer Bauernfamilie. Später ist sie Lehrerin geworden, Gemeindepräsidentin und Grossrätin. Und sogar Skirennfahrerin war sie noch gewesen. Aber wegen einer schweren Verletzung hat sie die Karriere dann müssen an den Nagel hängen. Heute ist Bädli Küng 74, dreifache Mutter und siebenfache Grossmutter und lebt weiterhin hier Zahnen. Guten Morgen, herzlich willkommen, Bädli Küng. Hallo. Und bei uns ist auch der Berner Michael Grossenbacher. Er ist in einem Pfarrhaus aufgewachsen und auch er ist Lehrer geworden und hat später Karriere gemacht als Komiker und als Sänger. Und vor ein paar Jahren hat er sich entschieden, auf Griechenland zu gehen und dort den Flüchtlingen zu helfen. Etwas, was er bis heute nicht mehr loslässt. Der Michael Grossenbacher ist 46, hat einen Sohn und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Bern. Willkommen persönlich, Michael Grossenbacher. Ja, Michael Grossenbacher, also von euren Freunden sagt euch glaub, fast niemand Michael, ihr habt den Übernamen Grossi. Wie ist denn das gekommen? Ist das einfach die Abkürzung von Grossenbacher oder wie?
Also, willst du die schnelle Version oder die echte Version
die erzählen? Echte, wollen wir
die echte, ja. Also die schnelle wäre, es kommt von Grossenbacher, stimmt aber nicht. Es ist so, ich war im Semmer-Murri-Stalde und ich war dort auch im Internat gewesen und es war so, wenn man im Morgen, wenn man es geschafft hat, sich vor der Internatsleitung zu verstecken, dann konnte man länger schlafen als bis zum Morgen, oder? Und das hat man natürlich schon versucht, weil die Nächte lang waren im Internat. Und dann bin ich auch so in der Pyjama-Hose. Das ist kein Witz, fast furchtbar.
Aber in der pünktlichen Pyjama-Hose?
Ja, fast gar nicht. Ich bin so über in die Schulgebäude über und habe dann halt auch noch so ein bisschen Sturm- und Drangzeiten, lange Haare gehabt. Und dann komme ich mal am Morgen rein und sagt einer, hey, schaut mal, das Grosse, das da reinkommt. Und das gibt, ich sage, also ich, das hat mich dann nicht weiter gestört, weil es war wirklich etwa 3 Minuten nach dem Aufwachen gewesen. Aber nachher mit 15, 16, 17, jugendlich, und dann heisst man Grossi zum Übernehmen.
Ja. Es gibt und das ist geblieben?
Also, es ist geblieben. Also heute ist es super. Das ist alles auch, ja, oh, Grossi, da, da. Selbst meine Frau sagt mir Grossi. Das ist ja so. Mein Neffe sagt, dann, dass es kein Buff gibt, der sagt dann Grossi Mann. Das mit dem Grossi kein Buff, ja. Das ist sehr speziell. Ja. Aber heute ist es super. Einfach am Anfang ist es schwierig.
Ja. Bädli Küng, ihr seid ja Grossi, aber ihr habt ganz einen anderen Übernamen. Was ist denn euer Übernamen?
Ja, mein Übernamen ist original Sahnegeiss. Und das bin ich.
Aber nett ist es ja nicht gerade. Wie ist denn das gekommen?
Also, wenn man den natürlich Sahnegeiss genau beobachtet, kurzhaarig, weiss, fein gestaltet, ohne Haare, so ist das absolut ein würdiger Übernahme.
Und ihr habt, glaube ich, auch einen Kleber gehabt am Auto mit der Sahnegeiss. Darum ist das eigentlich auch, oder?
Ja, das ist eigentlich im Grossrat Bern entstanden. Ich habe hinten am Auto 2 Sahnegeiss aufgeklebt gehabt, mit darunter Sahne geschrieben. Und dann, wenn ich dann schon bei da gesessen im Saal und dann in der Schiene kam, dann hat er gerufen, ja, ich habe schon gesehen, dass die Sahnegeiss da ist.
So, dann hätten wir das mit den Übernehmen mal geklärt. Und beide sind euch ja gewohnt, vor Leuten aufzutreten. Also, Michael Grossenbacher, der seid weitum bekannt worden mit der A Cappella Comedy Gruppe Bagatello. Also 1993 hat er die gegründet mit 4 Lehrerkollegen. Da seid ihr 16 Jahre unterwegs gewesen, hat grosse Erfolge gehabt. Gurtenfestival auftreten, der Privalo bekommen. Was ist eigentlich geblieben aus dieser Zeit?
Ja, viel Dankbarkeit, würde ich sagen. Viel Dankbarkeit, wahnsinnig schöne Begegnungen. Nicht zuletzt habe ich auch meine Frau lernen können. An einem kleinen Auftritt. Ja, verrückt. Im Schloss Kellerfrau Brunnen, wo irgendwie 50 Leute waren. Also dann war noch nicht viel mit Gruppe, sag ich mal. Nein, aber ja. Viel Dankbarkeit für ganz viele schöne Erlebnisse.
Aber das sind vor 30'000 Leuten auftreten?
Ja, das ist der grösste ist wirklich vor dem Bundesplatz. Wiedereröffnung, der neugestaltete Bundesplatz. 2005 war das. Und dort sind auftreten, irgendein Vorbild, ich glaube, der Polo, nicht Zürich West ganz sicher, und ich glaube, Stiller Hase, auch noch, und mir von Bagatello. Und was mir dort wahnsinnig geblieben ist, Zürich West war am Schluss gewesen, und der Platz ist bumsvoll. Also wirklich unglaublich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Verboten gewesen, sicher, dass so viele Leute überhaupt nicht dürfen dort sein. Und dann kommt der Kuno Launer, kommt so, nach dem Auftritt, ich bin da dort gekommen, kommt der Kuno zu mir und sagt so, du, Grossi, wie war es? Und dann habe ich gesagt, du, ey, grossartig, ey, bumsvoll, da sehe ich keine Lücke, nichts, es ist Wahnsinn, wie viele Leute. Dann sagt er so, ja, jetzt bin ich wirklich nervös.
Schön gesagt. Und ihr habt mir gesagt, der Michael Jackson hat bei dieser ganzen Geschichte eine Rolle gespielt. Was ist das für eine Story?
Ja, wir müssen jetzt einfach schauen, also wirklich, was man heute also über ihn weiss, das habe ich damals nicht gewusst und das muss man wirklich ausklammern können. Er war wirklich mein musikalisches, künstlerisches Vorbild als Jugendlicher. Und er hat ein Buch herausgegeben, Moonwalker hat das geheissen, das war in den 80er Jahren und im Pfarrhaus zu Meiringen. Damals hat es noch keine Handys gegeben, die man mit auf das WC genommen hat. Moonwalker war meine WC-Lektüre.
Als kleiner Bubi?
So. Ja, gut. Also, klein, also gut. 12, 13, ich sage jetzt mal. Ja, gut, gross bin ich heute noch nicht. Aber gleich. Und nachher, irgendwann bin ich mit dem fertig mit diesem Buch. Und dann ist es so, auf dem Schoss, stellt euch nicht bildlich vor, bitte. Aber auf dem Schoss habe ich das Buch umgekehrt. Und dann, auf dieser WC-Toilette vom Pfarrhaus zu Meiringen, habe ich mir geschworen, irgendeines wirst du als Künstler Profi sein und auf der Bühne sein und von dem leben. Und ja, 30 Jahre, was nicht, 20 Jahre später, hatte ich einen Auftritt, wo wir Profis waren, mit Bagatello zu Meiringen. Und dann statt zu Nacht essen, habe ich der Gier gesagt, Jungs, es tut mir leid, ich habe noch einen Auftrag zu erledigen. Und während diese zu Nacht essen, zwischen Soundcheck und Konzert, bin ich meinen alten Schulweg, bin dann heimgelaufen, also hey, eben, ja. Was daheim war. Und dann bin ich unter das WC-Fenster gestanden und habe dann gesagt, meinem Ich von damals habe gesagt, du hast es geschafft, du hast es geschafft!
Schöne Geschichte. Ja. Michael Jackson sozusagen als Mentor vom grossen Grossenbacher. Bettli, ihr habt weit über 20 Jahre habt ihr Politik gemacht. Braucht man eigentlich auch so ein bisschen Showtalent für das?
Ich glaube absolut nicht Showtalent, aber man muss sich probieren, ging an die Wahrheit zu haben. Und das war mein Vorsatz.
Das ist ja bei den Künstlern nicht so, gell?
Ja, ich kann das nicht zu wenig beurteilen. Aber das ging mein Vorsatz. Ja. Und ich hatte halt auch den Mut gehabt, wenn mal etwas zu sagen war in diesem grossen Rat, wo ich wusste, dass lange nicht alles gerne gehören, bin ich halt gleich für dich ans Mikrofon und habe mal die Wahrheit gesagt.
Eure Wahrheit?
Jawohl.
Also, ihr habt einmal gesagt, ich bin nicht gang eine Gebige gewesen. Ist es denn das gewesen, dass ihr geradeaus einfach geredet habt und nicht links und rechts geschaut, ob es jetzt denen passt oder nicht?
Ich habe mir gegen vorgenommen, für auf das Bern die Akten sehr gut studieren. Und wenn ich da drin habe gesehen, so und so ist der richtige Weg, habe ich mich eben nicht verhaben, dass es auch einmal für mich ans Mikrofon so zu erklären. Es ist ja schön.
Es ist der Begriff.
Manchmal, ich war noch 8 Jahre in der Finanzkommission und da habe ich schon der Finanzkommission probiert, Kompromisse zu schliessen, was sehr, sehr wichtig ist. Und dann muss eben dem Grossrat, wie man es wirklich begründen konnte, auch so durchgebracht. Als ich ja, aus dem Grossrat raus bin, nach einem Jahr, habe ich einen SP-Grossrat in Thun.
Das war bei der SVP, muss man noch sagen.
Ja, wenn man von Sahne kommt, ist man doch bei der SVP.
Ja, aber, gell.
habe ich einen SP-Grossrat, der noch ging, ist in diesem Grossrat getroffen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, wie geht's? Und so, was macht er? Und er hat er auf das Mal gesagt, oh, wie Spätla, es ist schade, du bist nicht mehr im Grossrat. Es darf niemand mehr mal für dich das Mikrofon die Wahrheit sagen.
Ja,
ein SP-Grossrat.
Aber habt ihr denn manchmal schon Sachen gemacht, die eurer Partei auch nicht gefallen hat? Weil ich habe ein Zitat gelesen, dass der Mann hören musste, ja, manchmal ist sie röter als die Roten.
Ja, das ist zweimal, dass ich mich mag erinnere, habe ich gegen meine Fraktion gestimmt, aber ich habe es in der Fraktionssitzung genau begründet und gesagt, da kann ich noch nicht helfen. Und dann bin ich halt bei der SVP die Einzige gewesen, die auf den roten Knopf gedrückt hat.
Ja.
Aber da habe ich mich nicht geschämt, weil ich es vorher begründet habe.
Das hat er mit Stolz und Ehr gemacht, dort den Knopf gedrückt.
Genau.
Ihr habt gesagt, ja, wir brauchen kein Showtalent als Politiker. Aber ihr habt gleich ein bisschen an den Tag gelegt. Jetzt müsst ihr die Geschichte erzählen. Ihr habt eine Stanzen im Grossratssaal.
Wo die Legislatur 2010 ist fertig war, hat die damalige Präsidentin, die auch abgegeben hat, ein Orchester bestellt für den letzten Sessionstag. Und zwischendrin, wie da die Abschiedsreden und so sind gefallen, haben die ging gespielt. Und nachher am Schluss hat die Kapelle noch wunderschöne Tänzchen gespielt. Und mein Kollege, der gerade hinter mir ist, gesessen, hat auf das Mal mir so viel auf die Achse geklopft und gesagt, komm, Bädle, wir gehen gleich für dich tanzen. Und ich nicht voll aufgestanden. Ich sage jetzt einfach, ich sage ja allweg die erste Frau, die im Rathaussaal vor dem Mikrofon hat tanzen.
Ja, aber tanzen tut ja nicht, glaube ich. Tanzen ist euch angeboren, oder? Es tut dir fürs Leben gern.
Ja, das ist etwas vom Schönsten. Das ist, erstens ist es eine gute sportliche Betätigung. Und zweitens habe ich halt mit meinem Mann ging und ging und ging wieder an allen Festlern, die hier um waren, dürfen tanzen, den ganzen Abend und die ganze Nacht.
Nein! Michael Grossenbacher, tanzen, wie haben wir sie so?
Ja, dann nehmen wir es uns dann überlassen, was können. Also,
das ist nichts für euch?
Ja, nicht wirklich. Nein, also, ich weiss, die Frau, die hat sogar noch Ballett gemacht früher. Ich glaube, sie wäre schwer dabei. Es ist einfach so ein bisschen,
Aber dann könnte ja vielleicht das Bädli Küng ein bisschen Nachhilfeunterricht geben. Noch. Wir schauen dann, ob es noch ein Radio hat, das wir dann nachher noch einschalten
können. Wir könnten ja dem alle Charleston, wie wir dann zumal haben,
aha, tanzen. Aha, der gerade.
Ein Charleston einschalten. Da bin ich dann sackstark.
Aber Bädli, es ist doch nicht so, man soll doch das machen, was man gut kann.
Also. Gut.
Ich kann es nicht.
Michael Grossenbacher, ihr habt grosse Erfolge geführt auf der Bühne. Singen könnt ihr ja wirklich gut. Seid ihr stark, ihr habt auch Soloprogramm noch gemacht als Comedian. Und dann habt ihr plötzlich einen krassen Wechsel gemacht. Also 2015, dann, wo die grosse Flüchtlingskrise war, habt ihr euch entschieden, ihr geht auf Griechenland zu helfen. Wie ist das gekommen? Wie habt ihr euch für das entschieden?
Also im 15, ja, man hat natürlich die Nachrichten, die Bilder gesehen, oder? Und Familie haben wir so gesehen und dann haben wir gesagt, ja, also wir haben ein Haus, wir haben noch das Gästezimmer frei. Eigentlich würden wir jemanden aufnehmen. Das ist ja, oder vielleicht sogar jemand Jugendliches oder Sohn für Integration wäre doch, ist doch ideal. Und dann haben wir uns so ein bisschen erkundigt, dann hat es geheißen, da braucht ihr eine zweite Nasszelle. Entschuldigung?
Ja, was?
Also, ja, ein zweites Badzimmer. Aha. Wegen der anderen Kultur. Dann habe ich gesagt, ja, so Freunde. Also, nein.
Alles, was recht ist.
Ja, nein, also, Umbau geht einfach nicht. Dann haben wir es halt an den Akta gelegt. Und dann auf einmal ist die berufliche Veränderung so gekommen. Und ich habe geplant, auf Ende 15 mir eine Soloshow zu hören und einfach mal nichts zu machen. Mhm. Mal kein Comment, einfach mal nichts. Und dann, habe ich so gehört, dass da einer auch Dunger in Griechenland am Strand da gekauft hat. Dann hat mir gedacht, da schreibst du mal. Michael Reber hat geschrieben und gesagt, ich könnte hier Kleider sammeln, ich würde das in einen Transporter, ich würde das alle bringen, dann würde ich noch 2,5 Wochen Dunger helfen. Und dann komme ich zurück und dann habe ich so ein bisschen auch meinen Beitrag geleistet, das ganze Elend. Das hat uns alle bewegt, oder? Wo man das gesehen hat. Und dann habe ich das einfach, ich habe etwas gemacht dafür. Das war mein Ziel gewesen. 2,5 Wochen wäre mal das an gewesen. Das ist ein bisschen länger geworden.
Ja, dann seid ihr auf Lesbos und habt dort am Strand vor allem geholfen, wo die Boote mit den Flüchtlingen sind angekommen. Die meisten von uns kennen das aus dem Fernsehen, oder? Und denken, das ist schlimm. Aber die sind dort mit drinnen gewesen, wo die Boote gekommen sind. Was habt ihr da für Bilder, die euch geblieben sind?
Es sind weniger, es ist lustig, es sind weniger Bilder, es sind Geräusche, oder? Es ist, viele Boote sind in der Nacht gekommen, oder? Und dann kommen die. Und es ist verrückt, die Boote kommen aus dem Nichts. Da kann man das mehr intensiv anschauen. Die kann man ganz, auf das Mal sind sie einfach da. Mhm. Auf das Mal hört man das Motor, so wie ein Töffchen, das so von weiter her kommt da. Und nachher redet. Und dann auf das Mal hört man schreien, oder? Und dann merkt man, oh, also, sie haben ein Boot gekommen, die sind super, die sind 1,5 Stunden drüber, sie sind viertel vor zu trocken rübergekommen, alles gut, super, wunderbar, gratuliere, also. Aber es hat jetzt die anderen auch gegeben. Mhm. Und die Geräusche und die Schreie und die Gerüche, das ist geblieben. Und einfach das Elend. Einfach das Elend. Und das muss man gar nicht politisch sehen, sondern das einfach das Elend. Das ist mir geblieben. Über die ganze Zeit, die letzten Jahre, ich habe so viel Elend gesehen.
Die sind ja auch ins grosse Flüchtlingslager auf Idomeni, genau, wo es Tausende von Flüchtlingen hatte. Der hat selber nachher eine Hilfsorganisation gegründet. Und die sind dort mitten drinnen gestanden in diesem Elend. Was hat das mit euch gemacht? Also ist man da nicht einfach völlig mal überfordert und weiss ja nicht, wo wären, oder?
Mal, also das, natürlich. Also, das sind alle überfordert in so einer Situation, das ist klar. Und für mich, rückblickend kann ich sagen, oder ich bin aus dieser Bling-Bling-Welt gekommen, Showbiz und so weiter und so fort. Ich meine, in dem Sumpf von Idomeni, da hat doch keiner gefragt, was ich früher, was ich beruflich gemacht habe oder irgendetwas. Die haben mich nicht gekannt. Ich bin aufs Mal wieder einfach, ich bin der Mensch gewesen.
Der Grosse, oder?
Der Grosse, einfach Michael. Aha. Oder, und das, einfach mal, das hat mir einfach gut getan. Die Leute waren scheisse gleich gewesen. Das hat mir gut getan. Und dann habe ich einfach, rausgenommen habe ich einfach eine riesige Demut und Dankbarkeit. Dankbarkeit in diesem wunderbaren Land, wo wir sind, dürfen zu leben. Mhm. Und einfach das Glück dürfen zu haben, hier zu sein. Und in Demut, im Leben gegenüber irgendwo, oder früher, wir haben uns immer so Ziel gesteckt, jetzt wollen wir mal vor 100 Leuten, mal vor 1000 Leuten, vor 2000, vor 10.000 Leuten singen und so weiter. So die Ziele. Und das ist alles zusammen, das ist...
Es spielt plötzlich keine Rolle.
Nein, es ist einfach Demut im Leben gegenüber. Und ich glaube, die Begegnung Mensch zu Mensch. Und ob es das Zidomeni oder ob das Zahne oder ob das irgendwo ist, das ist es doch. Mhm. Dass man respektvoll miteinander umgeht. Mhm. Einfach respektvoll miteinander umgehen, ja.
Wie geht es euch, wenn ihr die Flüchtlingsbilder seht? Jetzt gerade der schreckliche Brand in dem Moria. Was macht das mit euch?
Also das ist etwas... Unglaublich, wie das ihn innerlich beschäftigt. Und ich frage mich schon lange, warum ist es nicht möglich, dass wir aus der Schweiz, aus der EU, in deren Heimatländer nicht gar etwas helfen, aufbauen, dass sie nicht da können bleiben und existieren. Das muss ihnen nicht gegenhelfen, sei das nun Bauerngüter oder irgendein Fabrikli oder so gegenhelfen aufbauen, dass sie nachher in ihrem Heimatland eine Existenz haben. Wie wir jetzt sehen, da die Haufen jungen Eritreer, die sie kommen, als Flüchtlinge, hinter dem Alses hinterfragt, wieso dass die sich kommen. Die waren nämlich nicht Verfolger in ihrem Land. Die hätten in dem Alter, wo sie waren, in Eritrea 3 Jahre einen Militärdienst. Und die sind vor dem geflüchtet. Und das ist einfach dann nicht richtig.
Ja, aber die sagen, wir müssen dort schauen, für dass sie gar nicht die schrecklichen Reisen überhaupt müssen machen. Und Michael Grossenbacher hat genickt. Und der hat mir, wo wir uns getroffen haben, vorher eine Geschichte erzählt, wo er gesagt hat, es kann doch auch nicht sein, dass so ein Schweizer Komiker plötzlich als Mediziner dort runtergeht. Und der hat tatsächlich mal eine Operation gemacht in diesem Lager, oder?
Ja, das ist absurd. Also Idomeni, ich bin dort Mitte März dort gsi, wo wirklich, es ist 13'000 Leute und einfach die medizinische Versorgung absolut jenseits von gut und böse. Und immer sind die Leute fragen, ich habe so eine gelbe Jacke an, dann sie selber fragen, Doktor, und ich sage, no Doktor. Dann kommt auf einmal eine Frau und dann zieht sie schon den Schuh ab, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann zieht sie den Schuh ab, und dann zeigt sie mir ihren Scheiche. Und der Zehen, der ist, also bis zum zweiten Glied, ist der grün-weiss gsi. Der Scheiche knutschrot und die Rötung, die sich schon die Waden aufzieht. Und ich habe selber schon mal eine Blutvergiftung gehabt. Ich wusste, was los ist. Dann hat sie mir gedacht, ja gut, jetzt kannst du sagen, no, I'm not doctor, oder? Aber dann ist sie unter Umständen in 3 Tagen tot. Oder? Weil einfach, die Leute sind nicht da gewesen. Dann hat sie mir gedacht, ja gut, komm, fertig. Auf Facebook gegangen, geschrieben, ich brauche irgendwie medizinische Beratung, Arzt, Ärztin. Eine halbe Stunde später hatte ich tatsächlich einen WhatsApp-Chat. Ja, und dann habe ich so wie eine Krankengeschichte gegeben. Oder? 38, weiblich, etwa so schwer, Temperatur, Allgemeinzustand, Fotos und so. Und dann ist zurückgekommen, ja, also ein Skalpell kaufen, genug Gasen, Desinfektionsmittel genug, dann das Antibiotikum, ist das gleiche lang kein Problem.
Ehrlich,
habt ihr
dort selber
volontiert? Ja, genau. Dann habe ich gesagt, ja wenn es niemand macht. Oder? Und dann habe ich dort wirklich effektiv habe ich gesehen, das Zeug ist der Weh. Und dann, also das Skalpell habe ich müssen kaufen. Und dann habe ich dort den Zehen aufgeschnitten, dass der Eiter rausgeschabt. Diese Frau hatte jetzt Schmerzen gehabt, das Gott erbarm. Oder? Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Und dann, ja, die versorgt, die Medikamente gegeben, die man gesagt wurde, es soll geben. Und dann ruft mir ein Kollege aus der Schweiz an, notabene ein Parteikollege von dir, Bethli, geschäftlich. Und er sagt, ja, du bist jetzt gerade in der Meinung, und wie ist es? Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich einfach einer Frau den Zehen operiert, als Komiker. So schlimm ist es.
Ja.
Und das sagt einfach alles aus.
Ja.
Das geht einfach nicht. Das ist eine Schweinerei. Und vielleicht noch ganz schnell anzuhängen, das, was du gesagt hast. Wenn etwas alle verbindet, ob links, rechts oder die Geflüchteten selber, ist, sie möchten daheim bleiben. Ich möchte, dass die Leute daheim bleiben können.
Ja.
Alle möchten es. Sie möchten es auch. Das ist genau am Punkt. Wir müssen die Fluchtursachen, dort müssen wir ansetzen. Das ist das Wichtigste.
Danke vielmals für die Geschichte. Merci. Michael Grossenbacher. Ihr, Bertie, wir haben es schon gehört, ihr seid viele Jahre Politikerin, aber ihr hättet eigentlich noch andere Karrieren machen können, und zwar als Skirennfahrer. Ihr seid in jungen Jahren in der Skinationalmannschaft und sogar aufgeboten für die Olympischen Spiele zu Grenoble 68. Aber es ist dann anders gekommen. Was ist denn auch passiert?
Ja, ich war in diesem Team von diesem Grenoble, selektioniert. Und am ersten Training in Zermatt, am August 1967, habe ich meinen Oberschenkel zertrümmert.
Und das zwar, ist der Gröber auf die Schnitz geht.
Ja, und ja. Zwar ganz schlimm. Ja, dann hatte 2 Platten und 14 Schrauben in diesem Oberschenkel. Und als ich eingeliefert wurde zu Zermatt zum Doktor, hat er mir gesagt, ja, mit einem solchen Bein muss ich an den Knochen gehen. Ihr habt so viele Muskeln drumherum. Jemand Normales hätte da jetzt einfach eine Muskelzerrung oder noch Muskelriss gemacht. Aber euer schwächster Punkt ist halt, weil ihr so trainiert seid, der Knochen.
Oh. Und dann hat er die Karriere müssen an den Nagel hängen. Und ihr seid, wie gesagt, seid in ein böses Loch gefallen. Aber zum Glück hat es dort einen gewissen Polizist gegeben, der ein bisschen geschaut hat zu euch, oder? Der hat ja dann noch Marmet geheissen.
Ja. Sie haben mich ja von Zermatt mit dem Helikopter gerade einen Schiff auf Lausanne fliegen. Und dann habe ich gesagt, also, ich will jetzt Spital Sahne. Und dann hat der Doktor gesagt, jetzt müssen wir zuerst sagen, wer tut euch das Bein operieren. Und dann habe ich gesagt, mein Hausarzt ist der Dr. Hans Solberger. Und dann sagt er, ja, kein Problem. Der ist schweizweit als guter Knochenspezialist bekannt. Dann sind wir hier durchgeflogen. Am Nachmittag. Und dann am Abend ist eben durch den Polizist Küng in der Uniform ins Spital gekommen und zu mir ins Zimmer. Und alle Leute, die das gesehen haben, gesagt, oh, ist echt irgendwo noch etwas nicht ganz gut, dass der Polizist zur Bettel kommt. Die haben noch nicht so genau gewusst, dass das schon zu dem Zeitpunkt mein Schätze ist.
Ja, eben, gell. Und ihr fahrt ja immer noch fürs Leben gerne Ski. Ihr seid immer noch Skilehrer und das so lange gewesen. Und ihr habt ja nicht einfach Kreti und Bläti lehrer Skifahrer, sondern auch die früheren Königs. Also der ehemalige griechische König Konstantin II. Und seine Frau, wie hat sie
geheißen? Anna-Marie.
Und dann noch die spanische Königsfamilie. Ich stelle mir das so kompliziert vor mit diesen Königs. Kann man mit denen einfach in Beiz zum Mittag Pommes frites mit Ketchup essen?
Also mit den griechischen Königsleuten, das war nie ein Problem. Und mit den spanischen, die haben eben die drei Kinder auch mit sich genommen. Und dann bin ich dann vor allem mit den Kindern gefahren. Und dann sind wir immer einmal so an einem Leidentag gsi, sind wir auf dem Rellerli gsi. Ich bin mit den Kindern voraus. Das Aha, es hat geheissen am Mittag, ja, jetzt gehen wir gegen heim. Dann sind wir Aha zum Auto gekommen. Und da ist niemand gekommen, niemand gekommen. Der König selber ist
Juan Carlos, nie noch
gewesen. Und dann habe ich gesagt, also, dem Regenwetter so. Die Kinder sehen, steigen die, wie volle Käfer natürlich. Und jetzt gehen wir gegen heim. Hier warten wir nicht mehr in diesem Regenwetter. Und dann bin ich abgefahren. Und kaum habe ich daheim beim Chalet gestellt, sind die Wache.
Bodyguards.
Merci für das Wort. Bodyguards. Schon mit dem Auto da gewesen. Und haben mich zusammengeschissen. Das dürfen wir dann nicht machen mit Königskindern. Die haben zu warten, bis sie da sind. Und sie müssen hinterdran oder vordran können mit mir fahren. Ich habe da ganz daneben reagiert. Und dann habe ich noch gesehen, ich dachte, da kommt ja das Telefon, ich brauche morgen nicht mehr zu kommen. Ja. Aber am nächsten Morgen hat kein Mensch mir etwas davon gesehen.
Also die Lehre war, pack nie Königskinder in einen vollen Käfer, oder?
Ja, ohne dass Bodyguards drum sind.
Ist eigentlich Skifahren etwas für euch?
Ja, fürs Leben gerne. Ich war in Rio, ich bin zu Meiringen eine Zeit lang aufgewachsen. Und also Skifahren...
Und ihr wisst, glaube ich, noch von, mit dem ersten Geld, welche Ski das ihr gekauft habt?
Also es ist für das Kampfgeld, das war ein riesiges Problem mit meinen Eltern. Wirklich, ich wollte immer einen anständigen Rennski. Und dann mit dem Kampfgeld habe ich gesagt, jetzt kaufe ich mir einen Völkel P9. Und der Völkel P9 ist einfach dann mit dem schwarzen Graphitbelag. Oder? Das war dann eine riesige Sensation, dieser Ski. Und dann habe ich mir einen Völkel P9 gekauft. Das zählt mir heute noch ein Lächeln auf die Lippen. Nein, das war so ein guter Ski gewesen.
Ja, aber wie man von Meiringen kommt, hat man doch vom Noldi Glatthard Kneissl Weitstar bekommen.
Also Metal Glatthard war mein Trainer in Rio. Und da hat Metal mit seinem Rutsch zusammen das Geschäft auch gehabt. Nein, er hat mir den P9 schon verkauft.
Gut. Also bevor dass wir hier zu fest fachsimpeln mit diesen Ski, es hat zwar ein bisschen Schnee draussen, wir sind jetzt mit in der Sendung persönlich. Bei uns ist der Comedian und Flüchtlingshelfer Michael Grossi-Grossenbacher zu Gast Sahne. Und bei uns ist auch die ehemalige Politiker und Skirennfahrer Bedli Küng. Und wir haben schon ein bisschen angefangen. Ich möchte euch noch ein bisschen zurückgehen zu euren Wurzeln und hören, wo ihr eigentlich herkommt. Michael Grossenbacher, ihr seid die ersten 10 Jahre in Deutschland aufgewachsen. Euer Vater war Pfarrer. Was habt ihr für Erinnerungen an die Kindheit?
Also Deutschland ist ja gut. Also, ich hatte früher schon eine grosse Fantasie gehabt. Und das hat mir natürlich geholfen für spannende Kinder, Nachmittage, wo wir da so verbracht haben. Also, das ist schon,
wenn man... Was heisst jetzt das?
Ja, also, es gibt die Geschichte. Ja, mein Bruder, der wohnt immer noch in Deutschland, der lässt es zum Glück nicht zu. Der hat gerade Schweißausbrüche. Nein, ich bin allein daheim, respektive, es war niemand daheim, es war zu. Und dann, ich mit den Kollegen bin ich raus. Und er war langweilig. Und er hat mir gedacht, ah, ich sehe da dort Fenster bei uns, da sind Einbrecher. Ja, da habe ich Einbrecher halt gesehen.
Also, das erfunden?
Ist, ja, natürlich erfunden. Das war kein Hinger vorne ein Einbrecher. Gewesen. Aber es war schon spannend. Gewesen. Dann sind wir wirklich dort, das 5. oder 6. hoch, sind wir die ganze Schuppel zum Polizeiposten gegangen. Ich habe dann eine saubere Beschreibung von diesen drei Einbrechern abgegeben, die ich gesehen habe. Ja, dann sind wir da mit der Polizei zurück zum Pfarrhaus zu Unterweissach in Deutschland. Oder? Dann, mein Bruder, der ist 11 Jahre älter als ich. Oder, ja, ich irgendwie etwa 8, oder? Er entsprechend irgendwie 18, 19, so dort rum. Und er kommt dann mit seinem Töpf daher und die Schmier ist vor dem Haus.
Wirklich eine blühende.
Ja, nein. Und er fragt, ja, was los? Ja, eben, wahrscheinlich Einbrecher, oder? Aber Schluss dabei haben wir sie, was Einbrecher? Sie hat eben die Brütsch und so.
Und der hat gewusst,
was ich dann so gesagt, ja, also ich könnte da schon den Schlüssel geben, dass ich auch keine Einbrecher
um. Und die sind nachher mit 10 eben auf Meiringen gekommen. Ja. Wie ist der Wechsel gegangen?
Ja, das ist ein Kulturwechsel. Also, ich meine, ich habe in Unterweisach, ich habe Schwäbisch geschwätzt. Das ist so Schwätzbuff der Straße, gell? Das ist halt Schwäbisch. Und daheim haben wir Berndeutsch geredet, aber ich konnte auch mal anständig reden. Oder? Mhm. Pfarrhaus, oder? Das ist daheim. Oder? Dann komme ich auf Meiringen, einfach mal Berndeutsch. Dann noch nicht Haslitisch, oder? Das ist dann später erst eins kurz Haslitisch. Und dann konnte ich nicht fluchen.
Was oder, Schlimmste
ist? Das ist das Schlimmste als Kind. Und dann kommt er. Ist der Grossenbacher ist von unserem Deutschen gekommen, als ist der Deutschli gewesen. Dann ist der Pfarrerssohn.
Schrecklich, ja.
Ja, das ist schlechte Voraussetzung. Das ist, aha, ja. Und ich muss also sagen, die Schulzeit in Meiringen war nicht ganz unproblematisch. Oder auf gut Deutsch, es war eine Scheisszeit.
Aber seid ihr dann gemobbt worden?
Ja, ja. Aha, es war wirklich eine grusige Zeit gewesen, zeitweise. Ich hatte gute Leute in Meiringen, also gute Freunde. Jemand, den man noch kennt, Bettina Oberli, die Regisseurin, ist mit mir in die Klasse gegangen. Und sie war so ein bisschen mein Engel. Die hat mich aber so ein bisschen Schutz genommen. Ja, wenn es zu grob ist worden, hätte sie mal den anderen gesagt, dass es länger.
Und die sagen Pfarrhaus. Also hättet ihr die soziale Ader irgendwie von euren Eltern mitbekommen?
Ja. Also das ist, also die Mutter war noch Sozialarbeiter gewesen, bei Hex. So noch. Und ja, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Und hat einfach die christlichen Werte. Also ich bin nicht auch missioniert. Das Fing. Also ich bin gläubig, aber das, ja, das ist ironisch. Das mache ich für mich. Das ist mein Ding. Mhm. Ich muss missionieren. Aber halt, am Schluss ist die Nächstenliebe. Oder das ist die grosse Botschaft. Fertig, Schluss. Da können wir nachher über einzelne Bibelstellen weiss geil wie diskutieren. Aber unter dem Strich, wenn man so ein bisschen das Ganze durch den See blatt, am Schluss auf dem Tauer haben wir einfach Nächstenliebe.
Also. Das habt ihr von daheim mitbekommen. Ihr habt es ja schon ein bisschen angetan und eine wilde Jugend hergelegt. Ihr habt davor gesehen bei den Demonstrationen ab etwa zu Bern. Ist dir eigentlich klar gewesen, dass ihr Lehrer werden wollt?
Für mich war es recht früh klar gewesen, dass ich Lehrer werden wollte. Aber erstaunlicherweise, als ich dabei war, bin ich sehr desillusioniert worden.
Aber Moment, es hat doch mal jemand gesagt, Lehrer ist nur für die Gescheiden, oder?
Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja. Meine Querflötenlehrerin, die hat mal gefragt, was ich machen will. Als ich so in der 7. oder 8. Klasse war, dann hat sie gesagt, ja, ich sehe mir. Und dann hat sie gesagt, ja, das sei eigentlich etwas nur für die Gescheiden. Das hat mich auch als schlagendes Argument gedacht. Ich bin dann auch hey, habe das meiner Mutter erzählt. Und wenn man natürlich etwas nicht hat dürfen machen, ist meine Mutter sagen, irgendwie die Kinder seien nicht gescheit oder irgendwie so etwas. Also vor allem die Träume wollen gehen. Ich glaube, das war es. Und die hat dann das Telefon in die Hand genommen. Und er hat das dort gechattert. Aber die Lehrer hatten nicht Unrecht gehabt. Ich war ein fauler Kalb, ich habe nichts gemacht. Durch die erste Semesterprüfung bin ich so granatenmässig durchgesedert. Nein, ich habe nicht mal die Prüfung für die Anschlussklasse geschafft. Das muss ich mal nicht sein. Ich bin ein Spätzünder.
Aber Gott sei Dank ist es ja der auch noch irgendein ist gut gekommen. Wenn wir schon beim Lehrer sind, also Bethli Küng ist auch Lehrer, aber fangen wir bei euch doch auch schnell vorne an. Die sind hier Zahnen in einer Bauernfamilie aufgewachsen mit Geissen, Säu und Schaf und Rindviecher. Der Vater war Viehhändler, der hat einen Bruder. Was habt ihr für Erinnerungen an diese Zeit?
Also ich bin in dem Sinn in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, aber ich habe gegen die Liebe und von meinen Eltern dürfen geniessen und vor allem auch gegen genug zu essen gehabt. Das war in dieser Zeit nicht überall selbstverständlich. Und als ich bei der Schule gegangen, also im Kindergarten gegangen, im Herbst bei Weihnachtsfeier, hat meine Mama, der Kindergärtnerin, gesagt, los, musst du entschuldigen, aber das Bettchen kommt durch den Winter durch, nicht mehr in den Kindergarten. Die soll jetzt noch ein bisschen auf die Ski, dann muss sie dort in die Schule. Bin ich alt im Winter, bin ich nicht mehr in den Kindergarten. Und in der ersten Klasse, ich war gegen die Älteste von meinem Jahrgang.
Ihr redet ja am 1.1. Geburtstag.
1.1. Papa hat alle gesagt, wo die Glocke das neue Jahr eingeläutet hat, bis um 23:45 in der Nacht, war es noch 5 Minuten still und dann hast du gebrüllt. Aber wenn ich in die erste Klasse kam, da haben sie unter anderem einen Kollegen, der bei mir weiter anhin noch eine 3 war, daheim war, haben die Bübel angefangen, einfach auf dem Schulweg zu plagen. Entweder abschlagen oder einfach wirklich ekelhaft gegen sie. Hey, da, sie ist dann wirklich auch praktisch die Kleinste in dieser Schule, in dieser Klasse. Und dann habe ich gesehen, dass die anstatt die normale Strasse oben am Friedhof, oben oben, über den Gipfel, von hinten an bis ein Tür zu ihrem Heim geht. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du dazu, diesen Umweg zu machen? Ja, wie ist sie plagen, mich ging. Dann habe ich am nächsten Tag, bevor die Schule angefangen hat, habe ich gesagt, Bursche, wenn ihr mir die noch einmal anrührt, dann hat es gerade mit mir zu tun. Und von dann da ist es tiptop gegangen, die ist nie mehr angegriffen worden auf ihrer Schulweg.
Das Bädli Küng hat den Tarif böse durchgegeben. Ja. Ist das bei euch immer klar gewesen, dass ihr Lehrer werden?
Eigentlich schon, ja. Ich habe, das hat mir noch Mama, das sind mich nicht mehr so. In der ersten, zweiten Klasse habe ich vom Unterdorf die Kolleginnen und Kollegen hege alba unein da am Knechtenstübli, wie wir mal gesagt haben, sie alba da reingenommen und hege mit denen geschülert und gesungen und so. Es war eigentlich von Anfang an klar, dass ich lehre.
Also das Bädli war die Chefin, war eigentlich schon ein bisschen, oder? Von Anfang an schon ein bisschen.
Ja.
Ja, ja.
Jetzt sage ich gerade nichts. Ja.
Aber etwas ist interessant. Eure allererste Stelle war in der Gesamtschule, eben, wo ihr eigentlich noch im Seminar war und ja, Lehrermangel war. Habt ihr in der Gesamtschule müssen ins Kalberhönital. Kalberhönital. Das ist hier irgendwo hinten, aussen, hier bis ane. Ihr zeigt gerade, woher. Also,
ihr seht mal gerade rein.
Ja, wir haben hier ein Bild im Saal in und dort sieht man gerade das Kalberhönital hinten. Also, das ist ja wirklich im Krutus und dann noch eine Gesamtschule. Ist das nicht einfach eine Strafe für euch?
Es war ja so gewesen. Wir durften einen Bogen ausfüllen im Seminar. Erste Priorität in welche Region? Zweite Priorität in welche Region? Das muss ich gehen, das halbe Jahr. Einsatz machen, wie es dann heisst. Und da habe ich geschrieben, erste Region Oberland und zweite Variation Oberland mit 3 Ausrufzeichen.
Die Auswahl war nicht gross.
Ja. Und dann ist der Herr Direktor von Marzilli persönlich von unserer Stelle bekannt gegeben. Ist schön dem Alphabet nachgegangen. Und als ich bei Dracho hat er mich einfach übersprungen. Ja, gesehen, entweder hat er jetzt da 2 Zettel zusammengeklebt oder ich weiss nicht was. Itmer hat fertig allen es gesagt und am Schluss hat er gesagt, so Bädli, jetzt muss ich euch etwas sagen. Ihr habt uns keine andere Wahl gelassen als das Berner Oberland. Jetzt müsst ihr an die Gesamtschule Kalberhöni Schule geben. Und ich sehe mich noch heute. Ich bin aufgestanden wie eine Rakete und habe gesagt, danke, Herr Direktor, eine grössere Freude hättet ihr mir nicht gemacht.
Sehr schön. Mögt ihr euch noch, also nur kurz, das erste Praktikum noch erinnern, das ihr gemacht habt? Das
erste?
Ja,
ganz, ganz weit weg. Ja. Das ist das erste, aber das war so ein zweiwöchiges Unterstufenpraktikum.
Ja, aha. Ich stelle mir immer vor, ein frischer Lehrer so vor dieser Klasse und man weiss noch nicht genau, wie das tut und so.
Ja, das ist, also im Murisstall ist es so, wir haben noch die Musterschule, haben wir dann früher haben wir gesagt, wir haben dort Primus-Ecke gerade nebenan gehabt. Und dort haben wir schon im, Achtung, muss ich aufpassen, im zweiten, im dritten, ja, ich weiss es auch nicht.
Im zweiten,
ja. Hä? Ja. Ah, siehst du? Haben wir eben so, einfach, ich glaube, am Freitag sind wir irgendwie...
Ein Tag.
Ja, genau, ein Tag. Genau, sind wir dort gegangen.
Das Baby könnte dort auffliehen.
Ja, nein, und dort ist, also... Ich muss Französisch geben, das ist furchtbar. Oder? Also wirklich, wenn ich mit, zu meiner Schulzeit mit etwas vom Kriegsfuss war, war Französisch. Mhm. Heute ist es anders, aber damals war es schlimm. Und nachher hat meine erste Franz-Lektion, das war die Hölle gewesen, und hinten dran meine Kollegen von der Klasse, die haben zugeschaut, irgendwie feiern. Der Praktikumslehrer hat irgendwie läutet das und ich so, oh mein Gott, merci. Und dann habe ich gesagt, hallo, wir haben noch nicht so fini.
Genau.
Und die haben hinten gelacht, die haben nicht begriffen, warum. Und ich dachte, ja, wir sind ja fertig. Ja. Oder? Aber das ist
und
es hat
auch ein bisschen Französisch dort. Jetzt haben wir so ein bisschen über euren Werdegang geredet und eure Ursprungsfamilie. Ich will noch schnell über eure Familie ein bisschen reden. Michael Grossenbacher, ihr seid seit 20 Jahre mit der Karin zusammen. Sie hocken hier in der ersten Reihe. Aber ihr habt sie erst vor 3 Jahren geheiratet.
Ja.
Warum denn eigentlich? Hat er so lange?
Ich wollte nicht heiraten.
Aha.
Ich wollte nicht heiraten. Mhm. Nein, das hat mich ich habe es nicht gern gehabt, wenn man mich versucht, irgendwie, also, wenn man mich einhängt, wenn man mich versucht, einzusperren, irgendwie. Und so, das war mein Gefühl gewesen früher. Und ich habe gewusst, dass ich schon ein paar gerne wollen. Hat bei ihrer Zwillingsschwester, notabene, vor 5 Jahren jetzt, noch den Keiben Strauß gefangen, oder? Hat es auch nicht einfacher gemacht, wieder. Ja, und dann ist eben, jetzt macht man den Bogen wieder zurück, und dann ist die Flüchtlingsgeschichte gekommen, wo sie mich wahnsinnig unterstützt hat. Ich hätte ja nie können so viel im Ausland können sein, wenn sie nicht hat, der Heim der Latte geschmissen und zum Sohn, ja, zu allem hat geschaut, zum Hunger, zum Tier und alles. Und das hat mich dann bin ich irgendwann dort nach einem halben Jahr, wir sind jetzt in Griechenland in der Ferien gewesen, was nichts anderes war, als einfach, ja, wieder Flüchtlingshilfe. Einfach jetzt, dass man im Wohnwagen. Und nachher hat es mir so gedacht, hey, weisst du was, Gott, jetzt musst du zurücktreten mit deinem Ego. Das ist ihr Wunsch. Und jetzt hast du wirklich gemerkt, dass du die Richtige hast. Und nachher haben wir Griechen lernen können auf dem Camping. Und dann habe ich gedacht, ja, könnt ihr mir helfen für einen guten Heiratsantrag? Ja, natürlich, oder? Eine riesige Geschichte. Und dann haben wir das vorbereitet. Und dann, glaube ich, am drittletzten oder zweitletzten Abend am Strand unter, haben wir das wirklich, also mit einer riesen Lügengeschichte und so, haben wir das schön alles vorbereitet. Dann haben wir einen Weg mit Fackeln und so am Strand. Und der Kollege, der Grieche, hat noch, haben noch so Feuerwerk organisiert, so eine riesige Box. Und dann habe ich dort den Antrag gemacht. Ich glaube, sie hat zwar gesehen, auf was es rausläuft, aber sie hat, glaube ich, so nicht können fassen, dass es tatsächlich zu einem Antrag kommt. Ich glaube, bis heute glaube ich noch nicht, dass wir echt verheiratet sind mittlerweile.
Gut hat es gemacht.
Das Kälber Corona hat mir ein bisschen abgenommen in der letzten Zeit. Und jetzt mit meinem Ring hat nicht. Und ich muss so viel die Hänge waschen. Ja, scheiss, mir geht der Ring die ganze Zeit ab.
Das ist eine Ausrede.
Ich stehe zu.
Also, schön, gratulieren, dass es dann doch noch geklappt hat. Bedli Küng, ihr seid 36 Jahre verheiratet mit eurem Mann, mit dem Polizist Küng. Er ist vor 15 Jahren gestorben an Krebs. Er hat ihn begleitet bis zum Schluss. Und ich stelle mir vor, also jetzt ist man 36 Jahre mit einem Menschen zusammen. Wie ist das für euch? Jetzt ist der einfach nicht mehr da.
Jetzt sollte man nicht noch gerade Tränen verhaben. Wir haben eine so wunderbare, schöne 36 Jahre gehabt. Und leider hat er einfach viel zu früh müssen gehen. Aber ich bin auch dankbar, dass er nicht mehr länger so hat müssen Schmerzen haben. und hoffe, unser Herrgott hat ihn aufgenommen, so viel Gutes, wie er in seinem Leben hat.
Da sind wir sicher. Da sind wir sicher. Wir merken das heute eben, das ist immer noch eine schwierige Geschichte, aber zum Glück hat ja dir dann irgendwann viel später einen neuen Partner gefunden, der Armin Fuchs, wo der viel mit ihm reisen geht. Und dann seid ihr noch siebenfache Grossmutter. Und ich habe mich gefragt, was macht jetzt das Bädli König mit diesen Grosskindern? Müssen die dauernd schon mit zweijährig auf die Ski? Oder wie ist das?
Also, das haben eigentlich ihre Eltern schon im Blut, dass sie das eben selber machen, mit ihnen auf die Ski gehen. Obwohl, ich habe auch schon sie hier in der Ferien gehabt und bin dann nachher mit ihnen Ski fahren. Auch bevor dass sie in die Schule sind gegangen. Und die sind alle Skifahrer begeistert.
Und können das auch gut, oder? Wenn du das Grosse vorauswedelt, dann...
Ist kein Problem.
Aber ist heute eigentlich, also im Jahr 2020, was macht das Grosse? Also Geschichten erzählen, ist das noch en vogue? Oder tut man da mehr auf dem Handy rumdrücken? Oder was macht ihr mit diesen Kindern?
Also ich gehe, wenn es nicht Schnee hat, gehe ich mit ihnen laufen.
Oh, laufen? Noch,
ja.
Kommen die mit?
Ja, und dann noch gerne.
Aha. Und dann noch gerne?
Und dann noch gerne. Aber wie die Bahn noch fahren, geht mir Opa mit der Bahn umhauen. Ich laufe dann umhauen rein. Und im Winter eben vor allem auf die Ski.
Ja. Und die kommen gerne. Michael Grossenbacher, ihr habt schon so vieles gemacht im Leben. Eben Comedian, Sänger, das arbeitet ihr noch als Lehrer, Fernsehmoderator, seid ihr noch Flüchtlingshelfer. Aber ihr habt ein grosses Hobby, wo man jetzt noch nichts davon geredet hat. Ihr bilzelt.
Ja. Ich so Teich gehabt. Du musst jetzt schwimmen mit den Grosskindern. Das ist etwas vom Schönsten. Also, wirklich, ich habe wirklich so ein bisschen darauf spekuliert, eventuell, wenn ich da raufkomme, ich könnte vielleicht noch mit der Frau vielleicht noch ein bisschen schwimmen gehen am Nachmittag.
Mit der Ski geht das, ja.
Jetzt ist vorbei. Die Illusion ist weg. Nein, es ist ja zu kalt.
Aber wo kommt das Hobby her?
Das ist heute die Frau, mal irgendwie vor 4-5 Jahren ist es gewesen, also gesagt, ich will mal ein bisschen pilzeln. Sohn eingepackt, oder? Und dann, Hunger an. Und dann, sind wir schauen. Und dann habe ich aber so, oh, schau mal, was ist denn das? Und sie ist dann so mit dem Pilzbuch gekommen. Das könnte auch Maronen, wahrscheinlich. So. Und dann so hat das angefangen. Und ich hatte keinen Plan. Und mir so gedacht, ja, auch so. Und dann auf einmal hat es mich gepackt. Und heute ist es eher anders, dass wenn wir unterwegs sind, sie dann ruft, oh, Schatz, was ist das? Für ein...
Aber kennt ihr sie denn heute?
Ja, also...
Und hat er noch nie so eine giftige Kälte verwünscht?
Momo. Also, nein, aber das gehört dazu. Oder es ist, also, Mensch, es ist ja so. Also, wir haben einfach gesagt, wir wollen so jedes Jahr so 4-5 neue Pilze lernen kennen. Oder jetzt sind wir etwa so bei so, also 20 Pilzsorten, die tut man dann auch richtig studieren und dann kann man die auch auseinanderhalten, oder? Und, ja, übrigens, meine Pilzli-Socken an, sehe ich gerade.
Ja, genau.
Wenn ich die anhabe, finde ich immer. Und das ist so etwas Schönes. Oder man lernt die Natur kennen. Man setzt sich mit der Natur auseinander. Und das mit den Giftigen, oder? Also, wenn ich einen schönen Knollenblätterpilz sehe, einen weissen Knollenblätterpilz, dann drehe ich durch. Ich habe Freude. Weil es einfach ein schöner Pilz ist. Und es ist etwas Besonderes. Und dann hat man das kleine Ding in der Hand und denkt so, ja. So klein, oder? Aber du kannst mich um eine Ecke bringen, oder?
Ja.
Das ist so, nein, ich finde, das ist einfach spannend, oder?
Also, eine grosse Begeisterung, man möchte das sofort pilzen. Ist das etwas für euch, Bädlikön?
Also, ich bin ja, bis dass ich geheiratet habe, jeden Sommer ging mit meinen Eltern mit dem Fee auf den Berghuhi bis ins Gombetti. Und da oben haben wir natürlich geschwimmelt. Wir sagen nicht pilzeln, wir sagen schwimmeln. Mhm. Und zwar haben wir Eierschwimmen und Steinpilze zusammen gelesen.
Also ihr kennt euch auch aus, oder?
Ja, natürlich. Ja. Und dann hat der Alba Papa am Morgen um 6 Uhr, wie wir hier sollen, die Kühe reichen, für zu melken. Hat Papa gesagt, geht dann noch gerade den Schwimmbätzen an. Nachher kommen die Wattländer und die Freiburger sowieso. Und dann können wir nicht...
Ja, da ist nachher nicht mehr rum. Wir sind schon fast am Schluss, meine Lieben. Wir sind mir noch Wunder. 74-Bädchen können tanzen, gerne jassen, gerne fahren, gerne Ski. Hat ein neues Hobby entdeckt. Eben mit eurem Partner zusammen zu reisen. Das war so in New York und auf der Hurtigruten. Und er hat mir gesagt, ihr wollt noch einmal auf Alaska. Warum jetzt ausgerechnet auf das Alaska?
Also einfach, das Alaska wäre vorgesehen gewesen, in dem Sommer, wo mein Mann leider im Mai ist verstorben. Er hat dann das Jahr davor gesagt, wir warten jetzt noch ein Jahr, weil es geht mir einfach gerade nicht so gut, aber vielleicht mit den Medikamenten und so geht es den nächsten Sommer besser. Aha. Und das ist halt, du halt nicht sollen sein. Und Alaska, eben, Schnee, Kälte.
Das hat er hier auch so.
Das ist einfach, ja, aber es wäre etwas anderes, es wäre auch von den Wildtieren etwas anderes. Mhm. Das ist das Einzige, wo mich allweg noch ein Flugzeug bringt. Ja, das kann ich nicht mehr
fliegen. Michael Grossenbacher, zum Schluss, also 46, vieles gemacht. Was sind noch so eure Träume im Leben?
Das Leben dürfen geniessen. Also, es ist nicht so einfach, aber es ist einfach das, gesund bleiben. Ich würde schon noch gerne so ein paar Jahrzehnte anheichen. Also das ja, ist so. Das ist ja nicht selbstverständlich. Nein. Also wirklich, jetzt gerade in diesem Jahr sind jetzt ein paar Leute verstorben im Bekanntenkreis und jetzt gerade zwei Freunde im August, wo gleich alt oder sogar jünger waren. Es ist nicht selbstverständlich, oder? Und also. Das ist das, wo mich dürft. Ich habe so viel dürfen. Also, ich glaube, das verbindet uns zwei so. Weißt, wenn du viel erlebt hast, irgendeines merkst du einfach, wie schön es ist, einfach zu sein. Und einfach dankbar zu sein für das, was du hast.
Das ist ein super Motto für diesen Sonntag. Wir geniessen jetzt einfach das Leben. Und zuerst einmal den Sonntag. Ich danke euch sehr herzlich für die persönliche Stunde, Bettlikön, Michael Grossenbacher. Und euch wünsche ich das auch. Geniessen das Leben, bleiben gesund und auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals.
Persönlich mit der Gastgeberin Sonja Hasler. Sie hat sich mit der Bethli Küng unterhalten, Lehrerin, ehemalige Gemeindepräsidentin, Grossrätin und Skirennfahrerin und mit dem Michael Grossenbacher, Lehrer, Comedian, Fernsehmoderator und Flüchtlingshelfer. Die Sendung die ist direkt aus dem Hotel Landhaus Zahne bei Gstaad gekommen. Technik Severin Bucher und Hedi Massaudi. Heute in einer Woche lädt Daniela Lager ein und ihre Gäste sind Corinne Dobler, reformierte Pfarrerin zu Bremgarten Mucellen im Kanton Aargau und Gastro-Seelsorgerin und Daniel Paris, international anerkannter Tropen- und Reisemediziner. Diese Runde die trifft sich dann im Parkhotel Bad Zurzach im Aargau und sie sind ganz herzlich eingeladen dort, wenn sie möchten dabei sein. Die Platzzahl die ist allerdings beschränkt. Sie sollten sich vorher schriftlich anmelden, aber das geht ganz einfach auf unserer Internetseite srf1.ch.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.